Kass, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo zusammen zum Podcast am 24. Februar. Wir sprechen heute über eine Kneipe in der Altstadt, die fast komplett ausgebrannt ist. Und wir wenden uns der Politik zu und dem Haushalt und sprechen mit zwei Politikern, einem, der für den Haushalt ist und einem, der den ganz schlecht findet. Aber wir starten wie immer mit den Kurznachrichten. Kriminalität. Der Kriminalitätsbericht für das Jahr 2022 ist da. Die Gesamtkriminalität ist in Castrop-Rauxel im Vergleich zu 2021 nur um 0,3% angestiegen. Aber es gibt deutlich mehr Gewalt. Vor allem Raub und Körperverletzungen haben stark zugenommen. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, verlinke ich euch die Artikel dazu in den Shownotes. Da findet ihr dann auch praktische Grafiken, die die Zahlen aus dem Bericht alle ein bisschen verständlicher machen. Müll. Reifen, Matratzen und anderer Unrat mussten aus dem Dornbach gefischt werden. Der kleine Bach war komplett zugemüllt. Am Donnerstag musste die Klöcknerstraße deswegen sogar teilweise gesperrt werden. Der EUV musste nämlich mit einem großen Kran anrücken, um da sauber zu machen. Altstadt. Ende 2022 gab es viel Verwirrung um das Geschäft wohnoutlet24.de. Das ist ein kleiner Laden in der Altstadt, in dem man Deko, aber zum Beispiel auch Sofas oder Vitrinen kaufen kann. Ende des Jahres hing an der Scheibe dann ein großes Schild, dass es einen Räumungsverkauf gibt. Der Laden sollte schließen. Grund war wohl fehlendes Personal. Jetzt im Februar 2023 ist das Geschäft noch da. Im Laden hieß es, man habe wieder genug Leute, die Schließung ist erstmal vom Tisch. Die Kette wollte sich dazu offiziell aber nicht äußern. Heute Morgen bin ich auf dem Weg zur Redaktion an der Punta Cana vorbeigekommen und ich habe mir irgendwie immer noch eingebildet, dass es ein bisschen nach Feuer und Rauch riecht. Denn am Mittwochmorgen hat es in der Kneipe gebrannt und unser Praktikant Tim Türke ist quasi ja, auf dem Weg zur Redaktion in den Einsatz reingestolpert. Hi Tim, was war denn da los am Mittwochmorgen?
Ja, als ich angekommen bin, war der Einsatz praktisch schon in den letzten Zügen. Ich war zu Fuß unterwegs in der Altstadt in der Nähe des Lambertusplatzes, habe die vielen Feuerwehrfahrzeuge gesehen, die da standen. Polizei stand auch da, Rettungswagen. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was da passiert ist. Ich habe nur auch die gelben Feuerwehrschläuche gesehen. Da war dann für mich relativ schnell klar, dass schon etwas Größeres passiert sein muss. Dann habe ich auch den Pressesprecher der Feuerwehr getroffen und habe den gefragt, was passiert ist. Und der hat mir dann bestätigt, es hat in der Gaststätte Punta Cana gebrannt. Das ist so eine karibische Cocktailbar. Und der hatte mir dann auch unter anderem gesagt, dass sie sich gewaltsam Zutritt verschaffen mussten. Dann, als sie reingekommen sind, haben sie schon gesehen, dass die Theke in Flammen stand.
In dem Haus, in dem die Punta Cana ist, da sind oben auch Wohnräume drin. Und einer derjenigen, der dort wohnt, ist Nils Bettinger. Und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt und erzählt, wie er den Morgen als Anwohner erlebt hat.
Das war ein Schreck heute Morgen. Um 8 Uhr ungefähr klingelt es an meiner Tür. Ich bin Mieter in dem Haus in der zweiten Etage. Eine Angestellte der Caritas hatte sich bei mir gemeldet und hat gesagt, irgendwie, sie hat Rauch unten im Büro. Ob bei mir irgendwas wäre, mir ist auch aufgefallen. Bei mir stand quasi auch ein bisschen Rauch im Wohnzimmer. Ich hatte es gar nicht gemerkt. In meinem Arbeitszimmer war noch alles in Ordnung. Und dann haben wir uns darauf verständigt, dass wir die Feuerwehr rufen und dann nochmal nach den anderen Mietern schauen. Und die Feuerwehr war sehr schnell vor Ort und hat dann entsprechend die Kneipe unten geöffnet, das Punta Cana. Das war relativ eindeutig, dass es da herkommen musste. Ich habe einen Zugang zum Kellerbereich unter der Kneipe. Da stand kein Raum, über der Kneipe war Rauch. Und irgendwann sah man es auch so ein bisschen aus der Kneipe herausqualmen. Und die Feuerwehr hat entsprechend dann hier jetzt durchgelüftet, hat mit einem gar nicht so viel massiven Wassereinsatz den Brand unten gelöscht. Das, was ich so zwischen den Zeilen aufgefangen habe, könnte es sich um einen technischen Defekt handeln, der sich im Laufe von Stunden entwickelt hat. Mein Vermieter hat mir auch gesagt, er hätte um 7 Uhr, der wohnt, ich sag mal, noch im selben Hausbereich, aber er hätte einen Brandgeruch in der Nase gehabt, als er hier lang gegangen wäre, aber konnte das gar nicht zuordnen. Hätte auch alles Mögliche sein können. Also das schmorte wohl schon über Stunden.
Das Ganze war natürlich nicht nur für die Anwohner ein Riesenschreck, sondern auch für den Inhaber der Punta Cana. Tim, du hast mit ihm gesprochen. Wie geht's ihm denn?
Ja, der ist und war natürlich total erschüttert. Er hat das Lokal erst Ende letzten Jahres im November 2022 eröffnet. Ihm gehört außerdem auch die Marktschenke. Er ist sich aber trotzdem ziemlich sicher, dass er das Lokal neu eröffnen würde, dass er es neu aufbauen möchte. Er steht da jetzt wohl schon im Kontakt mit seiner Versicherung und er will auf keinen Fall aufgeben. die Gehälter werden, hat er mir bestätigt, auch trotzdem weiter ausgezahlt.
Und wie sieht es denn im Moment in der Punta Cana aus? Konntest du da mal einen Blick reinwerfen?
Ja, es war ein bisschen schwierig, weil die Polizei zu dem Zeitpunkt, wo ich sehen konnte, das Lokal noch nicht freigegeben hat. Aber es war zu sehen, dass wirklich zum größten Teil das ausgebrannt war. Draußen konnte man jetzt auch heute Morgen sehen, dass da verbrannte Fähnchen rumlagen. Das war schon sehr offensichtlich, was da passiert ist.
Das heißt, erstmal wird die nicht mehr wieder geöffnet. Gibt es denn schon irgendwie einen Ausblick, wann es wieder starten könnte?
Nein, noch gar nicht. Also es wird sich wahrscheinlich um Monate handeln, bis da überhaupt mal an eine neue Eröffnung zu denken ist.
Was wissen wir denn zur Brandursache? Wenn jetzt um 8.20 Uhr irgendwo ein Feuer ist, dann klingt das ja nicht so, als hätten irgendwelche Partygäste besoffen was angezündet, sondern ja, was steckt denn dahinter?
Ja, das hat uns die Polizei gestern noch mitgeteilt. Es war wohl ein technischer Defekt. Das hat mir auch der Inhaber Karl-Heinz von Lohn so gesagt, dass das seine Vermutung ist. Er meinte, hat sich speziell bezogen auf den Thekenbereich, dass es da einen Kabelbrand gegeben hätte. Außerdem hat ja auch der Vermieter des Gebäudes erzählt, dass er schon gegen 7 einen stechenden Geruch wahrgenommen hätte. Das spricht ja auch dafür.
Tim war übrigens nicht nur vor Ort und hat am Ende drüber geschrieben, sondern er hatte natürlich auch die Kamera dabei. Deswegen verlinke ich euch in die Shownotes ganz viele krasse Bilder von dem Einsatz und ein Video, wie Rauchschwaden aus der Punta Cana quellen. Das gibt es auch. Verlinke ich euch alles. Und unser zweites großes Thema ist heute wie versprochen der Castrop-Rauxeler Haushalt. Der entscheidet darüber, wie viel Geld die Stadt für welche Projekte ausgeben kann. Beschlossen wurde der Haushalt von SPD und Grünen, also der Koalition in Castrop-Rauxel. Die anderen Fraktionen haben gegen den Haushalt gestimmt. Wir sprechen gleich einmal mit der größten Befürworterfraktion, also mit der SPD, und mit der größten Fraktion, die gegen den Haushalt gestimmt haben, also der CDU. Zum Anfang solltet ihr aber noch wissen, Castrop-Rauxel ist keine reiche Kommune, eher im Gegenteil. Gerade Corona und die Kosten für die Flüchtlingsunterbringung und Flüchtlingshilfen sind immens. Und genau diese beiden Punkte stehen gar nicht im Haushalt. Das sind also 112,35 Millionen Euro, die einfach ausgeklammert wurden. Die stehen da einfach nicht drin, obwohl das Geld natürlich ausgegeben wurde. Gibt es keine Reform bei den Finanzen, dann muss das Geld ab 2026 für 50 Jahre abbezahlt werden. Das würde bedeuten, dass die Stadt für viele Dinge dann kein Geld mehr hat. Keine leichte Situation also. Daniel Molleusch ist Fraktionsvorsitzender der SPD in Castrop-Rauxel. Herr Molleusch, Sie haben in Ihrer Rede im Rat den Haushalt verteidigt. Was steht denn da alles drin, was am Ende bei den Bürgern in Castrop-Rauxel ankommt?
Ja, wir haben unseren Motto, wir wollen Gerechtigkeit in Bildungschancen in Castrop-Rauxel realisieren. Wir wollen eine familiengerechte Stadt und wir wollen unseren Beitrag leisten für den Energieumbau, also die Wende und zur klimaneutralen Stadt werden.
Jetzt ist es ja schon klar, dass das alles ein bisschen klamm ist in Castrop-Rauxel. Welche Projekte sind denn die man wirklich gesagt hat, okay, da fokussieren wir uns jetzt drauf, das ist uns so wichtig, dafür geben wir trotzdem Geld aus?
Ja, das ist vor allen Dingen im Bildungsbereich, der Bereich Kita und Schulen, der bei uns immer ganz oben steht. Und wir haben sowohl in die Digitalisierung als auch in neue Trakte, zum Beispiel bei der FNR, investiert. Bezogen auf das zweite Thema, was genauso wichtig ist, ist natürlich, wie sieht es aus mit den Kitas? Da geht es natürlich darum, weiter zu gucken, wie man eben halt den Kita-Ausbau weiter vorantreibt. Es kommt ja ab 2026 dann auch die Notwendigkeit, das zu tun, weil dann eben halt ein Rechtsanspruch besteht.
Jetzt gibt es nicht genug Geld für alles. Welche Sachen sind denn hinten runtergefallen?
Ja, das kann ich ganz klar sagen. Es gab ja immer die generelle Überlegung der Generalsanierung des Rathauses und wir haben sehr klar gemacht, dass das überhaupt nicht darstellbar ist. Wir werden da unsere Schwerpunkte nicht finden. Das Rathaus wird für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Bürgerinnen und Bürger weiterhin als Rathaus zur Verfügung stehen. Wir haben da Rücklagen für gebildet, das heißt, die Betriebsfähigkeit wird entsprechend hergestellt, aber mehr wird sich nicht tun. Und wer da von 90 oder 120 Millionen Euro träumt, die wir da in die investieren müssten, dem kann ich nur sagen, das ist unter den Umständen hier überhaupt nicht möglich. Da setzen wir andere Schwerpunkte.
Jetzt gab es von der Opposition in verschiedenen Reden ja den Vorwurf, dass SPD und Grüne da den Haushalt sich alleine zusammengemauschelt haben und mit den anderen nicht gesprochen haben. Was sagen Sie denn dazu?
Also natürlich obliegt es der Opposition, das zum einen zu kritisieren, zum anderen muss aber die Opposition bedenken, dass wir seit 2004 hier in der Regierungsverantwortung stehen und natürlich auch ein Interesse daran haben, dass das, was wir vorlegen, auch gegenüber der Kommunalaufsicht genehmigungsfähig ist. Das heißt, wir sind in enger Abstimmung natürlich mit der Verwaltung und selbstverständlich darf sich nach Einbringung des Haushaltes die Opposition mit Änderungsanträgen an den Rat wenden. Mir sind allerdings zum Haushalt keine Änderungsanträge aufgefallen, die von der Opposition eingebracht worden ist. Also die Kritik kann ich mitnehmen. Ich habe aber keinen konstruktiven Vorschlag gelesen, was wir jetzt noch im Haushalt ändern sollten.
Jetzt steht Castrop-Rauxel finanziell allgemein schwierig da. Vor allem die 112,35 Millionen Euro, die gar nicht im Haushalt stehen, sondern quasi vor der Tür noch warten, dass sie irgendwann abbezahlt werden, sind ein Riesenproblem. Was muss da jetzt passieren, damit nicht der Finanzkollaps auf uns zurollt?
Also wir brauchen vor allen Dingen Transparenz und Ehrlichkeit auf den Ebenen des Bundes und des Landes. Es muss klar sein, wenn es keine kommunale Finanzreform gibt, wo Bund und Land zusammenarbeiten, um die hinzukriegen, wird sich das da auswirken, dass wir jeglichen Handlungsspielraum in einer Stadt wie Castrop-Rauxel für die nächsten Jahre verlieren werden. Weil, ich hatte das in der Haushaltsrede ja gesagt, wir sind nicht bei den Ehrlich Brothers. Das heißt, diese 112 Millionen sind nicht plötzlich weg, sondern die müssen wir dann in den nächsten 50 Jahren dann zurückzahlen. Und das engt unseren Handlungsspielraum so ein, dass man gar nicht mehr davon sprechen kann, dass es einer ist.
Vielen Dank, Herr Molleusch.
Gerne.
Gegen den Haushalt hat unter anderem die CDU gestimmt. Der Bundestagsabgeordnete und Ratsherr Michael Breilmann hat in seiner Haushaltsrede die Koalition und die Planungen scharf kritisiert. Er ist uns jetzt am Telefon zugeschaltet.
Herr Breilmann, Sie als Opposition haben dem Haushalt so ja nicht zugestimmt. Was sind denn Ihre größten Kritikpunkte?
Also zunächst einmal wäre es schon schön gewesen, wenn die Koalition uns vorher zu Gesprächen eingeladen hätte. Denn dieser Haushaltsplan ist im Grunde genommen ein rot-grüner Haushaltsplan, der am rot-grünen Koalitionstisch zwischen Bürgermeister und SPD und Grünen ausgehandelt wurde. Insgesamt glauben wir aber, dass dieser Haushalt ambitionslos ist und auch nicht wirklich kreativ, denn zu den drängenden Fragen gibt er einfach keine Antwort. Das fängt beim Thema Wirtschaftsförderung an. Wir brauchen mehr Einnahmen, wir brauchen eine Stärkung der heimischen Wirtschaft. Und wenn der Bürgermeister uns mitteilt, dass es keine neuen Gewerbeflächen mehr gibt, die er ausweisen kann, dann müssen wir in erster Linie auch etwas tun bei der Standortbestimmung und bei der Bestandspflege der hier vorhandenen Unternehmen. Dazu haben wir in der Sache Anträge gemacht. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir wollen eine Nacht der Ausbildung, damit Unternehmen ihre Stärken herausstellen können und Bewerberinnen und Bewerbern ihre Unternehmen vorstellen können und Ausbildungsplätze dann auch generieren können und Auszubildenden die Möglichkeit geben, bei ihnen die Ausbildung zu machen. Der Grundsatzbeschluss ist gefasst worden. Im Haushalt findet sich dazu aber nichts an Finanzmitteln, an Positionen. Und das kritisieren wir. Da hätten wir gerne mehr gesehen. Und das zieht sich dann auch durch. Das geht weiter auch bei der kommunalen Sicherheit, beim KOD, beim kommunalen Ordnungsdienst. Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen, dass insbesondere auch an der Lange Straße der KOD erreichbar sein muss mit einem Büro. Der Ortsteil Hamminghorst ist ein toller Ortsteil. Ich selbst habe dort viele Jahre gelebt, bin dort aufgewachsen, unmittelbarer Nähe zur Lange Straße. Dort gibt es tolle Geschäfte, tolle Menschen, aber es gibt auch Probleme. Und ich finde, der KOD muss dort da sein und präsent sein, wo die Probleme sind und den Menschen helfen. Und was noch viel wichtiger ist, wir haben ein Problem mit dem Rathaus. Es besteht ein großer Sanierungsstau. Die Gutachter haben uns ja ein Stammbuch geschrieben, das über 100 Millionen Euro, einige sagen auch 200 Millionen Euro, investiert werden müssen. Und hier fehlt es auch an Finanzmitteln. Hier hat der Bürgermeister in diesem Haushaltsplan gerade mal 1,6 Millionen Euro veranschlagt im Vorbericht. Wir haben Rückstellungen von 15 Millionen Euro, die aufgelöst werden müssen. Da fehlt es einfach an einem klaren Plan. In keiner Silbe wurde in den Haushaltsreden vom Bürgermeister und auch vom SPD-Fraktionsvorsitzenden dort ein Plan vorgelegt. Das kritisieren wir sehr. Und was wir sehr, sehr schade finden, ist im Übrigen auch, dass die Bürgerbeteiligungsprojekte zur Haushaltsplanaufstellung nicht genutzt wurden. Wir haben ein Bürgerbudget, eine CDU-Idee, die umgesetzt wurde. Wir glauben, das Bürgerbudget ist ein Erfolgsmodell, aber es muss jetzt noch stärker, präsenter in den Stadtteilen vor Ort gelebt werden, mit Stadtteilkonferenzen. Und der interaktive Haushalt hätte auch genutzt werden können, um den Haushaltsplan in seinen Details auch den Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen, auch das ist verpasst.
Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass Castrop-Rauxel nicht gerade zu den wohlhabenden Kommunen gehört. Ja. Woher soll der Bürgermeister oder woher soll die Koalition denn das Geld für all die Projekte nehmen?
Die Beispiele, die ich genannt habe, wie zum Beispiel die Nacht der Ausbildung, ist finanzierbar. Wir haben ganz viele große Investitionen getätigt. Das sind Mittel, die kann man im Rahmen einer Prioritätensetzung nehmen. Eine Nacht der Ausbildung kostet nicht viel Geld, aber sie wäre eine unglaubliche Imagestärkung als Beispiel und könnte da wirklich auch Gewinn bringen für die Wirtschaft.
Vielen Dank, Herr Breimann.
Ich danke Ihnen, Frau Wager. Vielen Dank für das Gespräch.
Es bleibt also weiter spannend in Sachen Haushalt und das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Wenn euch interessiert, was die anderen Parteien zum Haushalt gesagt haben, dann lest gerne meinen Text, den verlinke ich euch in die Shownotes. Es ist jetzt auf den Tag genau ein Jahr her, dass Russland seinen grausamen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat. Viele Menschen sind aus der Ukraine geflohen, einige auch nach Castrop-Rauxel. Ronny von Wangenheim hat zwei Familien getroffen, die hierhin geflohen sind, aus Butscha und Irpin. Sie berichten sehr eindrücklich, wie es ihnen heute geht, was der Krieg mit ihnen gemacht hat und wie der Alltag im Ausnahmezustand dann doch irgendwie funktioniert. Ich verlinke euch diesen Artikel und alle anderen Themen, über die wir gesprochen haben, wie immer in die Shownotes. Und damit sind wir auch schon bei unseren Veranstaltungshinweisen fürs Wochenende. Am Samstagabend führt Radio Ruhrpott in der Stadthalle das Ruhrpott-Musical auf. Los geht es um 20 Uhr. Es gibt aber nicht mehr viele Tickets, also müsst ihr euch beeilen. Ich verlinke euch die Seite für den Shop in die Shownotes. Nach den Erdbeben in der Türkei und in Syrien bleibt die Lage vor Ort schwierig. Es fehlt zum Beispiel in Medikamenten, es ist kalt, viele Menschen leben seit den Beben Anfang Februar auf der Straße. Am Sonntag soll ein Trauermarsch in Castrop-Rauxel auf die Lage in der Region hinweisen und es soll den vielen, vielen Menschen gedacht werden, die bei diesen Beben umgekommen sind. Kann mich jemand hören, ist das Motto dieses Trauermarschs. Los geht es um 14 Uhr am Reiterbrunnen auf dem Marktplatz. Es wird unter anderem Redebeiträge geben und natürlich wird es die Möglichkeit geben, für die Menschen in der Region zu spenden. Wenn ihr jeden Tag ein Update aus Castrop-Rauxel haben wollt, dann könnt ihr euch für unseren abendlichen Newsletter anmelden. Ich verlinke euch die Anmeldeseite, aber ihr findet die auch im Netz, wenn ihr auf der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel-Seite einfach ein bisschen runterscrollt. Da kriegt ihr dann jeden Tag eine Zusammenfassung von uns geschrieben mit den wichtigsten Themen aus der Stadt. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine Bewertung, entweder bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Das hilft uns wirklich sehr. Und wenn ihr irgendwie mal euch an uns wenden wollt, dann könnt ihr das entweder machen an podcast@ruhenachrichten.de oder ihr könnt auch eine WhatsApp-Nachricht schreiben an die 02305 92 392. Das ist zwar eine Festnetznummer, aber da kann man auch dran schreiben. Das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile. Ich bin hier nächste Woche nicht zu hören, denn ich habe Urlaub. Dann wird mein Kollege Tobias Weckenbrock hier am Mikro stehen. Den kennt ihr ja schon aus früheren Folgen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Empfehlt uns gerne weiter. Bis dahin, Glück auf!